Wir haben einen Grund, hier zu sein. Wir wollen uns Wissen aneignen. Wir genießen hier eine Ausbildung und setzen unser Wissen dann in Nigeria um. Indien ist in Bezug auf Wissenschaft und Technologie ein entwickeltes Land. Da gibt es eine Lücke für uns und die wollen wir überbrücken. Deshalb sind wir hier.
Das sagt ein Student aus Nigeria, der in Neu-Delhi Chemie studiert. Einer von rund 25.000 Afrikanern und Afrikanerinnen, die momentan in Indien studieren, nach Angaben des afrikanischen Studentenverbands im Land. Gleichzeitig ist Indien nach China der größte Handelspartner Afrikas. Zum einen wegen der aufblühenden Absatzmärkte dort, zum anderen wegen der mannigfaltigen Rohstoffe in Afrika. Doch die beiden Partner verbindet mehr als das, nämlich ihr Wunsch, sich von der Dominanz des Westens zu befreien.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Unsere Reporterin Antje Stiebitz lebt in Neu-Delhi und hat mit den Menschen über die anti-westlichen Ressentiments gesprochen. Daneben aber hat sie vor allem staunend vor dem Pioniergeist dieser Menschen gestanden, die die indisch-afrikanischen Beziehungen vertiefen wollen.
Wir leben in einer Zeit, in der die Welt zunehmend die Bedeutung des globalen Südens erkennt und eine neue Weltordnung entsteht. Die beständige Partnerschaft zwischen Indien und Afrika wird künftig als Bezugspunkt gelten. Und diesen Prozess können wir noch weiter fördern.
Sanjeev Puri, der Präsident des Bundes der indischen Industrie, hält eine Rede auf dem indisch-afrikanischen Wachstumsgipfel Mitte Juni. Zu der dreitägigen Konferenz sind rund 800 Delegierte aus 45 afrikanischen Ländern nach Neu-Delhi gekommen. Im Taj Palace Hotel diskutieren sie, wie sie die indisch-afrikanischen Beziehungen vertiefen können. Gesprochen wird auf der Afrika-Konklave über grüne Energie, Wasser- und Nahrungssicherheit, über die digitale Transformation und vieles mehr. In einem Ausstellungsraum präsentieren verschiedene Länder ihre Geschäftsmodelle. Es herrscht reges Kommen und Gehen. Unter den Besuchern ist auch der angehende Anwalt Tyrell Singh. Der junge Unternehmer aus dem südafrikanischen Johannesburg arbeitet für ein Anwaltsbüro, das indische Unternehmer unterstützt, in Afrika zu investieren. Bislang lebe der afrikanische Markt vor allem von den Rohstoffen des Kontinents, erklärt er. Das müsse sich ändern.
So we need to use our raw materials.
Die afrikanischen Länder sollten ihre Rohstoffe dafür nutzen, in Afrika selbst Güter herzustellen, damit wir sie exportieren können. Wir dürfen unsere Rohstoffe nicht aus Afrika ausführen, sie in Europa weiterverarbeiten lassen und diese Waren dann wieder nach Afrika einführen.
Hier müssten die afrikanischen Länder dazulernen, findet Tyrell Singh.
Wir müssen unsere Kompetenzen entwickeln, damit wir unsere Rohstoffe selbst nutzen können. Was Indien und Afrika betrifft, ist es wichtig, dass wir unsere Qualifikationen ausbauen. Wir müssen unsere Leute ausbilden, damit wir autark werden können.
Tyrell Singh hat indische Wurzeln, seine Familie lebt aber bereits in der 7. Generation in Südafrika. Indien und Afrika, so der junge Mann, teilten vor allem das koloniale Erbe und den Wunsch, sich vom globalen Norden zu emanzipieren. Wie viele hier auf der Konferenz glaubt der junge Anwalt, dass Indien und Afrika die Zukunft der Welt von morgen sind. Und dass es an der Zeit ist, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem indischen Subkontinent und dem afrikanischen Kontinent auf- und auszubauen. Ein Beispiel.
Das ist unsere Montagehalle. Hier produzieren wir,
sagt Chitendra Muljandani, Produktionsleiter von Sahasra Electronics, einer indischen Firma in Noida, einer Satellitenstadt von Delhi, die seit 22 Jahren elektronische Baugruppen herstellt, etwa für LED-Lampen oder Computer. Der Mann trägt einen weißen Schutzmantel und eine Plastikmütze.
Das sind unsere Montagestraßen. Auf dieser Etage haben wir zwei davon. Beide aus Japan.
Chitendra Muljandani deutet auf vollautomatische Maschinen, die Leiterplatten mit Bauelementen bestücken. Für Computer, für Server und Dashcams. Das Besondere an dem Elektronikbetrieb ist, dass er nicht nur nach Europa und in die USA liefert, sondern auch nach Afrika und dort auch fertigt.
Ruanda ist ein sehr hügeliges Land, hat ein angenehmes Klima, ist staubfrei und hat moderate Temperaturen. Als ich den dortigen Industriepark besuchte, haben sie mir sehr attraktive Bedingungen angeboten und mich gedrängt zu investieren.
Amrit Manwani ist der Hauptgeschäftsführer von Sahasra. Sein Arbeitszimmer liegt einen Stock unter den Produktionsräumen. Er sitzt hinter einem großen Schreibtisch und erzählt, wie die Verbindung Delhi-Kigali zustande kam. Zweimal hatten ruandische Delegierte seine Produktionshallen in Noida besucht und waren davon so angetan, dass sie den indischen Geschäftsmann nach Ruanda einluden. Und Amrit Manwani ließ sich aus drei Gründen davon überzeugen, dort ein Geschäft aufzubauen.
Zum einen ist das Klima gemäßigt und man braucht keine Klimaanlagen. Für die Produktion von Elektronik ist das ideal, weil man keine Kosten für die Klimaanlage einrechnen muss.
Zweitens, fährt der Geschäftsmann fort, habe das angebotene Land genau die industrielle Umgebung geboten, die man für elektronische Fertigung brauche. Der Flughafen in unmittelbarer Nähe, ausgebaute Transportwege und Zulieferer. Und der dritte und wichtigste Punkt, die hohen Stromkosten in Ruanda. Während in Delhi die Einheit Strom damals bei 6 Rupien lag, zahlten die Verbraucher in Kigali 28 Rupien. Amrit Manwani.
LED lights consume almost 1/6 or 1/10 the electricity than a conventional bulb.
LED-Lampen verbrauchen nur 1/6 oder 1/10 des Stroms, den konventionelle Lampen verbrauchen. Würde Ruanda LED-Lampen verwenden, würde das viel Strom sparen. Ob individuelle Häuser, kommerzielle Unternehmen oder Straßenbeleuchtung. Das Ganze macht geschäftlich Sinn.
It made business sense.
Im Jahr 2012 kaufte Amrit Manwani 9000 Quadratmeter Boden und begann 2014 mit der Herstellung, dem Verkauf und der Installation von LED-Lampen in allen Größen. Die Produktionsstätte in Kigali hatte 45 Angestellte, nur die dortige Generaldirektorin war eine Inderin.
Alle anderen Angestellten waren Ruanda. Wir haben sie für die elektronische Herstellung ausgebildet und ihnen das technische Wissen über LED-Licht beigebracht.
Inzwischen, fährt der Geschäftsmann fort, sei der Markt für LED-Lampen in Ruanda weitgehend gesättigt. Doch Sahasra Electronics bleibt in Ruanda und wird künftig Fernseher produzieren. Zurück in Delhi, im schicken Viertel Jorbark. Sutere in einem der Wohnhäuser hat der Sozialwissenschaftler Abhilash Puljal ein Büro. Er führt ein Unternehmen, das Regierungen und Unternehmen strategisch berät, wenn es um Handel und Investitionen geht, die über Ländergrenzen hinweg verlaufen.
Der Grund dafür, dass ich mit Indien und Afrika arbeite, ist, dass nicht jedes Land das Rad neu erfinden muss. Indien ist durch einen Wachstumszyklus gegangen und hat sich, was Technologie und den Aufbau von Kapazitäten angeht, gut geschlagen, auch was die Finanzierung unserer Projekte und Investitionen betrifft.
In seinem Zimmer stehen Statuen aus Afrika, denn Abhilash Puljal reist häufig dorthin. Er ist überzeugt vom Potenzial des Kontinents.
Dieses Wissen, diese Ideen und Technologien können an die Märkte weitergegeben werden, die es brauchen, damit sie nicht noch einmal durch den gleichen Wachstumszyklus gehen müssen.
Indien habe beispielsweise bereits viel Zeit und Kraft in die Entwicklung von hochwertigem Saatgut gesteckt. Und dieses Wissen sei in ein Projekt in Äthiopien geflossen, sagt Abhilash Puljal.
In Äthiopien bauen sie Ingwer und Kurkuma an. Kurkuma hat weltweit ein großes Verkaufspotenzial. Indien hat Afrika dabei geholfen, hochwertigeren Kurkuma anzubauen. Das ist der Technologietransfer. Wir haben besseres Saatgut eingebracht.
Weiter hätten sie in Äthiopien beobachtet, dass Ingwer immer wieder auf dem gleichen Stück Land angebaut wurde und die Erde auslaugte. Also, fährt der Sozialwissenschaftler fort, hätten die indischen Projektteilnehmer geraten, dass verschiedene Pflanzen rotierend angebaut werden, damit sich der Ackerboden zwischendurch erholen kann.
Und dann haben wir Geld gebraucht. Also haben wir mit indischen Unternehmen gesprochen und gefragt, warum steckt ihr da kein Geld rein? Pflanzt in Afrika an, denn dort gibt es viel Potenzial und eine Menge Land. Zudem gibt es den Vorteil zollfreier Kontingente, wenn die Ware nach Indien verkauft wird. Ähnliches gilt für den Verkauf in die USA, weil es dort ein Gesetz gibt, das afrikanisches Wachstum fördert.
Ob Landwirtschaft, Digitalisierung oder Bildung, Abhilash Puljal macht in Afrika Lücken aus, die er mit indischem Geschäftssinn und geeinten Süd-Süd-Kräften schließen kann. Doch es zieht nicht nur indische Geschäftsleute nach Afrika, sondern vor allem auch junge Afrikaner nach Indien. Das Gau Saruwar Hotel in Greater Noida, einer Satellitenstadt von Delhi. In einem großen Konferenzsaal haben sich rund 300 festlich gekleidete Studenten aus Afrika und Asien versammelt. Sie feiern ihren Studienabschluss.
Wir rufen jetzt die diesjährigen Absolventen aus. Können Sie bitte alle, die einen Masterstudiengang absolviert haben, aufstehen und hier auf diese Seite kommen? Ihr kommt hier von dieser Seite auf die Bühne und verlasst sie auf der anderen Seite wieder, okay? Also, bitte alle Masterabsolventen aufstehen und auf diese Seite hier kommen.
So, if you're a master student, can you please come and stand on this side? So we are going to start with Smith Samar.
Am Rande der Veranstaltung gibt Abdoulaye Kumar aus Mali ein Interview. Er ist Vorsitzender der Afroasiatischen Studentenverbindung in Indien. Der junge Mann studiert Marketing. Warum er nach Indien gekommen ist, erklärt er so.
Wir Afrikaner müssen in vielen Bereichen mehr über Entwicklung lernen. Obwohl wir Rohstoffe haben, leiden wir Mangel. Das hängt damit zusammen, was früher in Afrika passiert ist. Ich meine Kolonialismus. Während der Kolonialzeit haben uns die Weißen nicht erlaubt, bestimmte Dinge zu tun. Aber in Asien sind wir willkommen.
Ein Chemiestudent aus Nigeria kommt dazu, stellt sich als Dr. Prince vor und erklärt:
Wir haben einen Grund, hier zu sein. Wir wollen uns Wissen aneignen. Wir genießen hier eine Ausbildung und setzen unser Wissen dann in Nigeria um. Indien ist in Bezug auf Wissenschaft und Technologie ein entwickeltes Land. Da gibt es eine Lücke für uns und die wollen wir überbrücken. Deshalb sind wir hier.
Gemäß des Magazins Diplomatist studierten 2020 rund 25.000 Studenten aus Afrika an 500 indischen Universitäten. Viele von ihnen kommen mit einem Stipendium, andere finanzieren den Aufenthalt selbst. Direkt vor der Bühne steht ein großer Ehrensessel, auf dem sitzt Indrayani Mulai. Die Frau in dem eleganten Sari hat in den letzten Jahren viel mit den Studenten zusammengearbeitet, ehrenamtlich. Die Studenten nennen sie liebevoll Mama Afrika. Indrayani Mulai, ehemals die Afrika-Desk-Verantwortliche des Indischen Bundes für Industrie, hatte überlegt, wie sie den afrikanischen Studenten in Eigenregie unter die Arme greifen kann. Alles begann dann mit einem Film über die afrikanische Studentenorganisation, erinnert sich Indrayani Mulai. Darauf folgte die Einladung des damaligen Botschafters aus Mali, der die Studenten inspirieren und motivieren sollte. Indrayani Mulai, heute Vizedirektorin der internationalen Abteilung des Industriebundes, fährt fort.
Then we organized a workshop on entrepreneurship.
Dann haben wir einen Workshop zum Thema Unternehmertum organisiert. Wir suchten nach Möglichkeiten für die Zeit nach dem Studium in Indien. Wenn die Absolventen wieder in ihr jeweiliges Land zurückgehen, denn dort finden sie nicht unbedingt einen Job. Also haben wir im Workshop darüber nachgedacht, wie sie ihr eigenes Unternehmen gründen und Jobs kreieren können.
Indrayani Mulai ließ ihre Verbindungen spielen, fragte geeignete Redner für die Veranstaltung an.
Dann habe ich kleine Aktivitäten organisiert, beispielsweise einen Besuch in einer Wiederaufbereitungsanlage von Müll, damit die Studenten eine Vorstellung davon bekommen, wie Plastik wieder aufbereitet wird. Nur um das Bewusstsein zu schulen.
Solche Aktivitäten nahmen zu. Heute hilft sie den Studenten, Sponsoren für ihre Graduiertenfeiern zu finden, so wie die an diesem Tag. Denn inzwischen gäbe es mehr institutionalisierte Hilfe für afrikanische Studenten, erklärt Indrayani Mulai.
Indian universities have also realized.
Unsere Universitäten haben realisiert, dass es viele afrikanische Studenten gibt, die in Indien studieren wollen. Jetzt haben sie in Afrika Beratungsstellen eingerichtet, die den Studenten vor Ort dabei helfen, die richtige Universität in Indien zu finden.
Give guidance on what universities they should join.
Im Gau Sarovar Hotel jedenfalls ist die Stimmung optimistisch, auch wenn viele von ihnen nicht genau wissen, was sie in ihren Heimatländern erwartet. Doch die afrikanisch-indischen Beziehungen, scheint es, sind von viel Pioniergeist getragen und dem Wissen, dass die geleistete Aufbauarbeit tragfähig ist.
Keep on prospering. The sky is the limit.
Afrika und Indien haben eine jahrtausendealte gemeinsame Geschichte. Doch erst jetzt, angesichts einer geopolitisch aufgeladenen internationalen Ordnung, erfährt diese Süd-Süd-Beziehung auch im Westen eine größere Aufmerksamkeit. Mit ihrem Wunsch, eine alternative Agenda zur Dominanz des Westens aufzubauen, sind Indien und Afrika nicht allein. Das zeigt sich auf dem BRICS-Gipfel, der von morgen an 3 Tage lang im südafrikanischen Johannesburg stattfindet. BRICS, das ist ein bisher loser Zusammenschluss von 5 Staaten: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Diese 5 treffen sich nun, um die Position des globalen Südens zu stärken in dieser aktuell schwierigen weltpolitischen Situation. Zwar ist Russlands Präsident Putin nicht dabei, dafür aber voraussichtlich die anderen 3, die Staatschefs von China, Brasilien und Indien. Jana Gent ist unsere Korrespondentin für das südliche Afrika mit Sitz in Johannesburg. Mit ihr bin ich verbunden. Hallo, Frau Gent.
Hallo, schönen guten Abend.
Frau Gent, an dem Gipfel werden laut Angaben der BRICS-Gruppe knapp 70 Länder zusätzlich teilnehmen. Sie alle wurden eingeladen, darunter sehr viele, die auch Mitglied bei BRICS werden wollen. Auch wenn noch nicht klar ist, wie schnell diese Erweiterung stattfinden wird, es ist doch ein starkes Zeichen. Organisiert sich da gerade ein bisher loses Bündnis, das sich als Gegengewicht zu den westlichen Mächten versteht?
Ja, also ich glaube, man kann schon sagen, dass das danach aussieht, auch wenn das, und das muss man ja auch ehrlich sagen, nicht über Nacht geschehen wird. Also die bisherigen 5 Mitglieder, die sind ja auch schon eine Art Gegengewicht, wobei man sagen muss, dass die Länder ja auch jetzt schon sehr verschiedene sind. Und die sind sich, wenn ich das salopp ausdrücken darf, ja auch nicht immer grün. Also Indien und China zum Beispiel, die haben ihre Grenzstreitigkeiten. China möchte mehr Einfluss in der Welt und speziell der USA auch Einfluss abbringen. Und Indien dagegen öffnet sich ja irgendwie auch immer mehr dem Westen. Also das ist ein bisschen konträr. Dann muss man auch sehen, Brasilien und Südafrika sind demokratisch, da gelten Menschenrechte. Und das kann man in Russland oder China ja durchaus auch mal anzweifeln. Und sie sagten es ja auch, BRICS ist ein loser Staatenverbund. Die haben jetzt nicht sowas wie eine Zentrale oder einen Generalsekretär oder Verfahrensstrukturen. Und der ist auch noch recht jung, dieser Verbund. Den gibt es seit gut 20 Jahren. Und seit 2011 ist auch Südafrika dabei, der kleinste Partner von den jetzigen 5 Mitgliedern. Und Cyril Ramaphosa, der südafrikanische Präsident, der hat gestern Abend ja auch noch mal gesagt, er sei dafür, BRICS zu erweitern, weil es einfach bessere Handelsbedingungen bedeuten würde. Weil Südafrika hat nun mal eine enorme Arbeitslosigkeit. Und Handel mit anderen Nationen auszubauen, das hofft die Regierung hier in Pretoria zumindest, das würde auch Investitionen bedeuten. Ich habe gerade in der vergangenen Woche mit so vielen Analysten, mit politischen Analysten gesprochen und die sagen unisono, dass BRICS, wenn die Erweiterung beschlossen wird, schon gewissermaßen eine neue Weltordnung schaffen will. Und das ist ein starkes Signal, das von diesem Gipfel in Johannesburg ausgeht. Denn das, was die 5 Länder jetzt ja schon gemeinsam haben, ist ja, dass sie glauben, also historisch betrachtet, dass sie nie Einfluss hatten und Regeln mitbestimmen konnten. Und das wünschen sie sich jetzt in einer multipolaren Welt. Also ich glaube, der Gipfel, der hat schon eine große Bedeutung.
Frau Gent, Stichwort Russland. Putins Krieg gegen die Ukraine scheint die BRICS-Gruppe gestärkt zu haben. Dass Russland damit das Völkerrecht verletzt hat, stört hier nicht. Putin nimmt aber nur virtuell teil. So kann Südafrika auch diplomatische Verwicklungen vermeiden. Denn wäre Putin gekommen, hätte Südafrika ihn ausliefern müssen an den Internationalen Strafgerichtshof. Kurzum, warum sind sowohl die BRICS-Mitglieder als auch ihre Sympathisanten Russland so freundlich gesonnen?
Das ist wirklich erstaunlich, ne, dass so gekommen ist. Und das hat monatelang auch wirklich für heftige Diskussionen gesorgt. Immer wieder ging das rauf und runter in Südafrika, wie das Land sich hätte verhalten müssen im Fall, wenn Putin tatsächlich gekommen wäre. Und ich glaube, da sind im Hintergrund viele, viele Gespräche gelaufen. Aber seit der Krieg begonnen hat, muss man sagen, ist das ja tatsächlich auch so, dass die Länder sich immer wieder darauf zurückbesinnen, wie sie Russland verbunden sind. Südafrika zum Beispiel ist ja der damaligen Sowjetunion verbunden, weil die den Kampf gegen die Apartheid unterstützt hat. Die Politik der Rassentrennung, da waren ja Aktivisten damals in Ausbildungslagern. Aber prinzipiell hält die südafrikanische Regierung die Standards ja eigentlich hoch, weil sie Frieden will. Aber sie will den mit Gesprächen erreichen und glaubt eben, dass Mediation auch helfen könnte. Cyril Ramaphosa, der Präsident, war ja neulich mit einer Afrika-Initiative, mit einer Friedensmission in der Ukraine und in Russland. Aber bahnbrechende Erfolge, die hatte er nicht zu verzeichnen. Also insgesamt glaube ich, dass der Ansturm, den wir jetzt auf BRICS sehen, also 23 Länder, die haben ja schon ihr wirklich explizites Interesse bekundet, dem Verband auch beizutreten oder dem Verbund, muss man ja eher noch sagen. Und die kommen aus Afrika, aus Südamerika, aus der arabischen Welt, aus Südostasien. Also wirklich grob gesagt aus dem globalen Süden. Ja, und die fürchten, glaube ich, schon auch, dass wenn der Westen Russland sanktioniert, das dann eben auch Konsequenzen für sie hat. Und wenn ich hier, das muss ich auch sagen, mit Menschen rede, dann sagen die tatsächlich auch oft, dass der Ukraine-Krieg wirklich weit weg ist von Johannesburg aus gesehen und dass es einfach Kriege gibt, hier auch auf dem Kontinent in Afrika. Und die sagen ganz oft, das ist speziell der Südsudan, in dem jeden Tag auch Menschen getötet werden. Dann liegt ihnen das einfach näher und dann wollen sie, dass hier der Frieden geschaffen wird.
Eine letzte Frage, Frau Gent, zur Praxis. Denn angekündigt wurde auch ein zentraler Punkt, nämlich die Einführung einer gemeinsamen Währung, auch wenn das noch in weiter Ferne liegt. Sie soll der Dominanz des US-Dollars im internationalen Handel entgegenwirken, also dass diese Dominanz verringert wird. Das wäre auch nochmal zusätzlich ein starkes Zeichen und starkes Signal. Wie ordnen Sie das ein? Wird das klappen? Kommen die ersten Schritte dazu zustande?
Ja, so das wird auf jeden Fall so sein. Das steht auf der Agenda. Die Staaten wollen darüber reden. Das ist tatsächlich ein Thema und das wäre, wenn sie das Rahmenwerk dafür festlegen würden, noch mehr ein Gegenpol zum Westen, glaube ich. Ja, also das wäre schon wirklich ein ganz starkes Signal, weil der US-Dollar, das sagen ja Analysten immer wieder, der gibt den USA unglaubliche Macht, weil er eben eine Art Vormachtstellung hat auf den internationalen Finanzmärkten und weil Ermittlungsbehörden in den USA einfach auch überall ermitteln dürfen, wo mit US-Dollar gezahlt wird. Also die Währung, Sie sagten es schon, das würde definitiv nicht über Nacht passieren. Das wird lange dauern, Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte. Und im Moment gibt es verschiedene theoretische Diskussionen, wie die aussehen könnte. Und ich glaube, das wird keine einfache Geschichte, dass die auch jetzigen 5 BRICS-Staaten nur sich auf einen gemeinsamen Nenner einigen werden, in welcher Form die Währung dann aussehen soll. Aber klar ist, die Idee, die steht im Raum. Ich glaube, die Erweiterung von BRICS, die ist aber definitiv der entscheidendere auf diesem Gipfel, die auch wahrscheinlich mehr Ergebnisse bringen wird.
Soweit unsere Korrespondentin für das südliche Afrika, Jana Gent, über die Rolle und den Einfluss der 5 BRICS-Staaten und ihrer Sympathisanten in einer Welt, in der die alte Ordnung nicht mehr gilt und eine neue sich noch nicht durchgesetzt hat. Danke für Ihre Einschätzung, Frau Gent.
Sehr gerne, ja.
Morgen in der Weltzeit geht es nach Ecuador, wo gerade am Sonntag die voraussichtlich erste Runde der vorgezogenen Präsidentschaftswahl stattgefunden hat. Eine Wahl inmitten von Gewalt und Drogenhandel, was nicht zuletzt der Mord an einem der Kandidaten kurz vor der Wahl beweist. Mehr dazu morgen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.